Architektur-Café.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im Architektur-Café. Mein Name ist Yoshi und ich bin hier mit meinen ehemaligen Architekturstudienkollegen Jenny und Muki. Hallo ihr zwei.
Hallo, servus.
Hallo.
Und ich möchte mit euch über das Thema Architektur im Metaverse sprechen. Habt ihr euch schon eigentlich mit dem Thema beschäftigt? Seid ihr schon angeschlossen an die Matrix?
Also ich bin nicht angeschlossen, aber ich habe mich damit beschäftigt.
Ich bin auch nicht angeschlossen, habe mich auch noch nicht großartig damit beschäftigt. Nur so am Rand ein bisschen natürlich mitbekommen, dass das immer ein größeres Thema wird, in verschiedenen Bereichen, so auch in der Architektur natürlich. Und ja, aber noch nicht in die Tiefe gehen damit beschäftigt mit dem Thema und selber als User noch nicht wirklich genutzt.
Der Nerd in mir, der beschäftigt sich schon sehr mit diesem Thema. Also ich bin das sehr interessiert. Und vielleicht fangen wir mal bei Null an für alle, die jetzt noch Bahnhof verstehen. Ich erkläre mal ganz kurz, was das Metaverse überhaupt ist. Also eigentlich ist es salopp gesagt nichts anderes wie ein Computerspiel, bei dem wir unsere Aktivitäten von der realen Welt in die digitale Welt verlagern. Also wir können dann dort Freunde treffen, arbeiten, spielen natürlich auch. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum machen wir das? So weit weg sind wir eigentlich gar nicht davon, weil wir starren ja jetzt schon rund um die Uhr auf einen Computerbildschirm oder auf unser Smartphone. Und Elon Musk hat ja auch mal gesagt, dass weil wir ein Smartphone immer in der Tasche haben und da ist ja das ganze Wissen der Welt immer verfügbar, dass wir eigentlich jetzt schon Cyborgs sind. Und jetzt kommt halt der nächste Schritt mit dem Metaverse, also das Internet wird 3D und da kommt dann natürlich die Architektur auch wieder ins Spiel. Und mit VR-Brillen, Gesten, vielleicht noch Gedankensteuerung wird einfach der Zugang anders als jetzt mit Maus und Tastatur.
Habt ihr schon mal mit VR-Brillen was zu tun gehabt?
Ich habe eine, ja.
Nein, eigentlich nur zwei, drei Mal. Beruflich damals, wie ich auf einer Messe war und da haben wir Maschinen, die verkauft wurden, so virtuelle Rundgänge dadurch gemacht, wobei das war sehr rudimentär, also wirklich nur so relativ einfach gehaltene Modelle, um da ein bisschen durchzugehen. Aber habe noch nie wirklich Spiele gespielt mit VR-Brille. Also das VR-Erlebnis hatte ich bis jetzt noch nicht so groß an.
Ich schon und das ist aufregend, aber ich kriege auch voll Motion Sickness. Also die Vorstellung, meinen ganzen Tag da zu verbringen, ist nicht so prickelnd.
Ja, also irgendwie ist es auch jetzt irgendwie wie in den 90er Jahren mit den Mobiltelefonen. Da war das auch so, die waren ja so wie Dinosaurierknochen. Und jeder hat so, wer braucht denn sowas? Und jetzt hat jeder eins und man schaltet jetzt nicht mal über Nacht aus. Und ich glaube, diese VR-Brillen sind jetzt quasi die Dinosaurierknochen der virtuellen Welt. Und das braucht noch, glaube ich, ein bisschen, bis das einfacher wird zum Benutzen.
Das stimmt, aber ich finde es so witzig, dass man sich den Bildschirm so, ich weiß nicht, 3 Zentimeter vor die Augen schnallt. Das ist so befremdlich, finde ich.
Ja, früher haben die Eltern immer gesagt, du bist zu nah am Fernseher, ne?
Ja, kriegst eckige Augen, ne? Und jetzt schnallt man ihn sich so 3 Zentimeter vor die Augen direkt. Meine Oma wird einen Herzinfarkt kriegen.
Weil die wollen ja auch, also VR ist das eine, das andere ist ja AR, ne? So Augmented Reality, das ist quasi eine Vermischung aus realer Welt und digitaler Welt. Das heißt, man hat eine Brille auf und es werden einem nur zum Beispiel Texte eingeblendet. Und man sieht halt seine Umgebung noch immer. Und viele sehen ja darin ja mehr die Zukunft, weil man da ja quasi permanent durch die Welt gehen kann und in beiden Welten gleichzeitig ist.
Gut, das wird auch sehr häufig für Inneneinrichtungen oder sonstige Sachen auch verwendet. Das muss ja quasi, stell dir das Sofa gleich in deinem Wohnzimmer vor, ne?
Ja, das kann man ja schon heute machen. Das ist eigentlich sehr einfach. Das machen auch viele große Möbelhersteller, machen das ja schon. Und jetzt ist der nächste Schritt halt die Architektur. Bis jetzt war es ja so, dass wenn, es gibt ja jetzt schon Spiele, die jetzt quasi zum Metaverse gelten, ne, wo man reintauchen kann, aber noch ein bisschen holprig, ne, mit Bildschirm und Tastatur und Maus. Und dort werden die, also da gibt es ja schon Architektur, da werden ja Räume ja schon entworfen und Gebäude.
Und wer macht die?
Naja, das ist ja das Interessante, das macht eigentlich jedermann, ja, so für sich. Das heißt, es sind nicht wirklich Architekten, die das entwerfen, sondern Spieledesigner oder einfach nur Interessierte. Und der Unterschied zwischen Architekten und Spieldesigner ist, dass der Architekt eine andere Vision hat.
Ja, und sind die Gebäude dann Fassade oder kann man dann da auch reingehen?
Da kann man auch durchgehen. Ist die Grafik schaut aus wie ein Spiel aus den 90er Jahren, aktuell. Es gibt ja als berühmtes, kennst vielleicht Second Life. Das war ja ein Spiel, 2003 kam das, glaube ich, raus. Und das ist ja eigentlich nichts anderes gewesen als so eine virtuelle Welt. Heißt ja auch zweites Leben. Also spielt genau auf die Schiene. Und das war halt vielleicht seiner Zeit ein bisschen noch zu voraus. Aber alle großen Firmen entwickeln sich jetzt in die Richtung. Also quasi das dreidimensionale Internet.
Aber weißt du, inwiefern wir im Prinzip diese virtuelle Architektur, man hat das ja wo du gesagt hast, auch Spiele zum Beispiel, oder auch in Filmen hat man das ja natürlich sehr stark, gerade wenn es so Fantasy-Filme, Science-Fiction oder sowas ist, da ist ja Architektur auch immer ein Thema und im Prinzip ist es ja auch da nicht anders, das ist ja auch sehr stark irgendwelche digital konstruierten Gebäude. Also das Thema gibt's ja schon sehr lange auch in anderen Bereichen. Weißt du, oder wie du dich damit beschäftigt hast, wie das eigentlich da war? Sind Architekten sehr stark involviert in Creation von zum Beispiel Filmwelten, Science-Fiction-Welten, Spielewelten, oder ist das etwas, was tatsächlich irgendwie losgelöst ist eigentlich von den Architekten? Weil das wäre interessant irgendwie, wo da dann die Trennlinie ist und warum das nicht so ist oder schon so ist. Also bist du auf was gestoßen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Mucki. Es gibt da ein Büro in Wien, ein Architekturbüro, das sehr viel mit Roland Emmerich gearbeitet hat. Das heißt, es gibt schon Berührungspunkte zwischen Architekten und Hollywood. Auf jeden Fall, ja.
Ich denke mal, also für Architekten und Architektinnen ist es ja schon, glaube ich, also ich stelle es mir ganz, ganz cool vor, da hineinzukommen. Wenn ich so an die Uni-Zeit zum Beispiel denke, hat das Entwerfen natürlich immer sehr viel Spaß gemacht, aber man ist halt natürlich dann in den ersten paar Stunden ist man halt mit Luftschlössern dahergekommen und hat halt versucht, irgendetwas zu kreieren, und dann hat einen halt die Realität der Statik zum Beispiel eingeholt. Ne? Da muss jetzt eine Stütze stehen und auf einmal schaut das nicht mehr so sexy aus. Ne? Man ist halt bei Kundenwünschen ein bisschen vielleicht eingeschränkt, weil das Budget nicht da ist oder whatever. Also es gibt ja genügend Dinge, die dich dann in der Kreativität einschränken. Während jetzt bei dieser virtuellen Architektur finde ich halt spannend, dass es da diese Grenzen oder, keine Ahnung, Bauordnungen oder irgend sowas, die gibt es ja dann, zumindest soweit mein Wissen schon ist, gibt es das ja nicht. Es gibt vielleicht dann, ich weiß nicht, wenn es Spiele sind, vielleicht gewisse Regeln, die aufgestellt sind. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber das finde ich irgendwie sehr spannend, dass man doch sehr frei ist und wirklich Luftschlösser bauen kann.
Absolut, und das wird auch gemacht.
Das stimmt schon auch, aber diese Architektur wird ja nie einem quasi Test unterzogen nachher, weil sie ja nie von Nutzern beurteilt wird. Das heißt, sie ist eigentlich immer Fassade, oder?
Das würde ich aber nicht so sagen, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Raum geschaffen wird, wo Leute arbeiten, dann wird der schon genutzt.
Ich meine jetzt für einen Film und so. So Film- und Spielarchitektur und so. Das ist ja sicher spannend, um Ideen zu entwickeln, aber es ist, wird nie einem Praxistest unterzogen. Und ich finde, Architektur besteht nicht, wenn sie nicht beurteilt wird vom Nutzer.
Ja, also bei Filmarchitektur bin ich da voll bei dir. Das ist halt, soll halt cool ausschauen, aber einem Test wird es nie unterzogen. Also man hat jetzt wirklich keinen Benutzer, der ein Feedback gibt, oder man sagt, man kann daraus dann gewisse Dinge ableiten.
Deswegen würde mich fast so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist gar keine Architektur. Im Sinne, wie ich es verstehe.
Also wenn ich mir jetzt so anschaue, die Architektur von einem James Bond Bösewicht, dann hat das schon eine Wirkung auf mich.
Ich glaube, das Entertainment, wenn ich da, also Wirkung hat es natürlich, wie alles, was du siehst. Ja. Aber es gibt keinen Benutzer. Es gibt keinen, für den, also für jemand gemacht ist natürlich schon, für den, der es betrachtet. Aber es gibt keinen User in dem Sinne, keinen richtigen. Während zum Beispiel bei der Spielarchitektur ist es ja dann so, du sagst, je nachdem, was das für ein Spiel ist, da begebe ich mich ja dann in der zweiten Welt oder wie auch immer das dann halt heißt, ja dann wirklich dort hinein und benutze diesen Raum. Und der ist dann vielleicht nach meiner Wahrnehmung gut, schlecht gemacht, wie auch immer. Aber beim Film habe ich ja die Chance nicht, selber zu versuchen, diesen Raum zu nutzen. Das ist vielleicht der Unterschied.
Also das ist halt wirklich Kulisse, ne? Natürlich kann Filmkulisse so wie Special Effects einen Eindruck haben oder etwas mit deinen Emotionen machen, aber es ist nicht Architektur.
Nee, alles ist Architektur.
Nein.
Aber das stimmt natürlich, das ist ein guter Punkt, finde ich. Weil da gibt es natürlich schon gewisse Unterschiede. Aber bei Spielen oder wenn das Metaverse so gedacht ist, dass man tatsächlich da aktiv dann dran teilnimmt, dann hat das natürlich, man ist ein Benutzer und dann hat das natürlich einen ganz anderen Stellenwert. Die Frage ist, kann das dann vielleicht auch Rückschlüsse geben? Ich meine, jetzt wahrscheinlich noch nicht so gut, aber wenn das wirklich besser und besser wird, so quasi, dass man ein bisschen eine Demo macht, also eine Simulation. Bevor ich ein Haus baue, ich schaue mal, wie das im virtuellen Raum ankommt. So wie zum Beispiel, wie bewegen sich Leute da drin, was machen sie da drin? Ähnlich wie man das macht, wenn man zum Beispiel jetzt Autos designt, Formel 1 zum Beispiel, ja, man geht jetzt in den Windkanal, schaut, wie ist das, bevor man das so richtig dann fertig baut. Oder ich kenne es jetzt auch von Laufschuhen zum Beispiel, wo man halt vorher versucht, einmal Daten zu generieren aus virtuellen Versuchen und dann versucht, diese Daten zu nutzen, um halt dann in die Umsetzung zu gehen. Also vielleicht kann es auch, aber es ist natürlich eine andere Art von Wahrnehmung, aber vielleicht kann es auch irgendwann mal in diese Richtung wertvoll sein. Fragezeichen.
Absolut. Es gibt da sogar ein Beispiel, Zaha Hadid-Architekten mit Patrick Schumacher, die arbeiten genau an solchen Projekten. Sie wollen nämlich Räume virtuell vorher bauen und genauso wie du gesagt hast, simulieren. Also es geht dann zum Beispiel um Office-Räume, so Großraumbüros, wie bewegen sich dann die Menschen? Die kommen dann wirklich mit VR-Brillen und machen dann so quasi einen Arbeitstag dort und reden miteinander und dann können die noch drauf reagieren, bevor sie es bauen, wenn sie irgendwelche Änderungen haben wollen.
Ah, interessant, ja.
Sehr interessant, ja. Mhm. Und das Büro arbeitet auch an meinem anderen sehr interessanten Projekt, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, von Liberland. Kennst du das?
Nein, sagt mir nichts.
Nein.
Das ist ein Niemandsland zwischen Kroatien und Serbien. Und das hat ein tschechischer Politiker ausgerufen als freie Republik. Und das ist also ein nicht anerkannter Staat, der keine 7 Quadratkilometer groß ist. Und Patrick Schumacher hat jetzt für das Land dort einen digitalen Entwurf geschaffen, quasi eine Metaverse-Version dieses Landes. Also das Konzept ist, wenn man jetzt ein Grundstück oder ein Teil davon kauft in der digitalen Welt, dann kauft man gleichzeitig auch ein Stück dort. Und das ist so ein bisschen die Verknüpfung, ne, von digital zur realen Welt. Und sie hoffen sich jetzt natürlich, wenn das jetzt ganz groß wird, vielleicht wird dann der Staat sogar dort entstehen können. Mit Hilfe der digitalen Version.
Kann ich mir dort ein Grundstück kaufen, ohne es im Metaverse zu besitzen?
Also das weiß ich nicht. So weit sind die, glaube ich, noch nicht. Es gibt jetzt so ein paar Animationen davon. Man kann aber noch nichts kaufen. Also auch kein digitales noch nicht.
Hm. Also auch die Frage, wie das dann, es wirft sich einige rechtliche Fragen auch auf.
Ja, und grundsätzlich, also das Ganze, ich meine, wofür man Facebook und so weiter natürlich kritisieren muss, ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit und so weiter. Und da wäre dann spannend zu hinterfragen, welche Architektur darf dann da überhaupt entstehen? Weil wenn das nicht in irgendwelche Richtlinien oder Vorstellungen reinpasst, darfst du ja jetzt schon nicht mehr alles posten. Das heißt, darfst du alles bauen.
Das wären dann die digitalen Bauvorschriften. Ja,
ja, also Zensur ist a thing auf Facebook.
Jetzt, da stelle ich mir dann die Frage, was ist eine Architektur, die zensiert gehören müsste?
Ja, das ist genau die Frage, ja.
Wenn da Sachen einfallen. Ich meine, man in der westlichen Welt hätte bisher keiner für möglich gehalten, dass es Dinge gibt, die du nicht zur Diskussion bringen darfst, ja. Aber das passiert, weil manche Leute halt finden, dass das, ich sag's jetzt einmal, Hate Speech ist oder was auch immer. Was der Begriff von Hate Architecture ist dann auch nicht mehr weit.
Ja. Na, das stimmt. Das, vor allem ist dann, so wie du sagst, die Frage natürlich, wie, wonach richtet sich das? Was ist dann der Wertekodex, der dann dahinter liegt? Also ja, guter Punkt. Eigentlich sehr interessant. Ja. Wie schaut dann die digitale Ordnung der Dinge aus, die gemacht werden darf und die nicht gemacht werden darf? Und wer kontrolliert das?
Ja, die digitale, homogene, brave Architektur.
Wird es dann Funktionen geben, dass du, wenn du durch die digitalen Städte gehst und dir gefällt ein Gebäude nicht, dann blendest du es einfach aus und es ist weg.
Ja, so quasi, wenn ein Gebäude auf einer Skala von 1 bis 5 unter 2,5 Sterne fällt, dann muss es abgerissen werden oder so. Könnte ja passieren, ne?
Sicher könnte es. Ja. Das wäre gar nicht so sehr mein Problem. Mein Problem ist eher die Frage, wer bestimmt das?
Das Konzept ja bei dieser ganzen Web 3.0 ist ja, dass es alles dezentral sein soll. Ne? Also das war ja die Idee vom Internet ja von Anfang an, dass es quasi ein Netz ist. Ne? Deswegen heißt es ja Internet. Aber das Problem ist, dass es jetzt in den Händen von mehreren großen Unternehmen ist. Und die bestimmen, wie du gesagt hast, ne? was reinkommt und was nicht.
Ja, genau. Ich meine, Facebook hat ja solche, die nennen das tatsächlich so, Censorship-Teams. Und da sind Arbeitsgruppen drinnen, wie zum Beispiel das Community-Wellbeing-Team. Wer sagt da, was Wellbeing ist und für wen? Oder, das finde ich besonders schön, Hate-Speech-Engineering-Team. Also nur
ja.
So viel dazu, ja.
Ja, und genau da will man jetzt eigentlich ja weg, dass man wieder sagt, okay, diese ganze Geschichte mit Blockchain und dass es wirklich dezentral ist, dass es überall Kopien gibt auf jedem einzelnen Computer und es gibt nicht mehr den einen großen. Ja. Das ist ja mal das Konzept, aber es funktioniert noch immer nicht, weil wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel die ganzen Kryptowährungen und so weiter, das propagiert das ja genauso. Mit unabhängig von den Großen, aber wo kann man die jetzt erwerben? Nur bei ein paar großen Händlern. Also es ist genau dasselbe wieder aktuell.
Aber wie kann das Metaverse dezentral sein, wenn es Facebook gehört? Oder wie heißen die jetzt Meta?
Gute Frage. Er hat ja der Frage ja schon vorgegriffen in seiner Präsentation letztes Jahr. Und da hat er ja gesagt, er will ja, seine Vision ist ja nicht nur, dass er eine virtuelle Welt baut, sondern dass mehrere parallel das machen. Er hat ja das Beispiel genannt, wenn du jetzt in ein Stadion gehst und du kaufst dir dort deiner Lieblingsfußballmannschaft ein Trikot, dann kannst du ja damit rausgehen und irgendwo anders hingehen und das Trikot ja auch anhaben. Aber jetzt ist es so, in diesen virtuellen Welten, die es ja jetzt schon gibt, wenn du in dem einen was kaufst, kannst du das ja nicht mitnehmen in eine andere Welt. Das ist dort quasi gefangen in der Welt. Und er sagt ja, seine Vision ist ja, dass es dann so sein kann, dass du dein digitales Produkt, was du da erworben hast zum Beispiel, woanders auch mitnehmen kannst. Und das wird dann schon dezentraler.
Nein, eigentlich, also so wie du es jetzt gerade beschreibst, hast du dann eigentlich mehrere digitale Staaten, Metaversen, mit ihren eigenen Regeln, Verhaltenskodex, eventuell dann auch kulturellen Unterschieden, die sich entwickeln. Und was du dann quasi von dem einen Land ins andere mitnehmen darfst, das obliegt dann den Grenzkontrollen.
Richtig, ja.
Sind wir dann eigentlich nicht nur im einem Metaverse, sondern tatsächlich in einer parallelen Welt, die auch aus unterschiedlichen Metaversen entsteht, weil du auch das Thema Kryptowährungen angesprochen hast, das ist ja dann auch so, dass es diverse Kryptowährungen gibt, die auch halt gemacht wurden, weil eine gewisse Idee dahinter gesteckt ist oder eine Ideologie, wie auch immer. Und dann gab es Abspaltungen davon. Das heißt, das wird es auch beim Metaverse geben, dass dann vielleicht dann ein Teil der Community sagt, hey, das taugt mir jetzt aber gar nicht mehr und möchte dann sich abspalten. Das heißt, man hat dann vielleicht einzelne Metaversen, wo es dann halt Separatistenbewegungen gibt. Also da kommt vielleicht dann die Frage auf, können sich dann so Konflikte, wie wir sie aus der normalen Welt kennen, aus der realen Welt kennen, Konflikte zwischen Staaten, was auch immer, dann genauso auch ins Metaverse übertragen oder dort parallel ablaufen, halt vielleicht auf anderen Ebenen, weil es andere Player gibt. Aber könnte ich mir gut vorstellen, dass du dann eigentlich genau in diese Problematik dort auch reinrutschen kannst, ne?
Am Ende natürlich, weil wer sitzt denn dahinter? Sind noch immer Menschen.
Genau. Aber das macht ja die Parallelwelt nur umso realer, ne?
Absolut.
Ich frage mich ein bisschen, was der Incentive ist, für mich da, mich da überhaupt aufzuhalten, wenn es eh das Gleiche ist. Außer, dass irgendwer versucht, mir irgendwas zu verkaufen und das mit Dopaminbelohnungen anfeuert.
Ist dann die Frage, sind wir vielleicht schon in einer digitalen Welt? Da hat ja der Elon Musk in einem Interview, da hat er gesagt, irgendwann wird sich die Technologie so weit entwickeln, dass wir den Unterschied ja gar nicht mehr merken werden zwischen real und nicht real. Und dann hat er dann dieselbe Frage gestellt, naja, vielleicht sind wir ja da schon drinnen und können es einfach nicht merken.
Vielleicht ist das eine relevante Frage für spätere Generationen, aber dadurch, dass wir diese ganze Entwicklung ja mitbekommen haben, traue ich mich schon noch zu behaupten, wenn ich das abschalte, dann bin ich dort nicht.
Aber ja, das kann natürlich tatsächlich eine Generationensache sein. Die Welt, in der du aufwächst, ist halt die, die du als real wahrnimmst.
Ich glaube, diese dauernde Dopamineinschüttung im Gehirn, die ja nachgewiesenermaßen stattfindet, nur wenn du es anschaust. Also wenn man durch, weiß nicht, Instagram nur durchscrollt, kriegst du ja die ganze Zeit, das ist wie einen einarmigen Banditen bedienen. Tschu, tschu, tschu. Dopamin, Dopamin. Das alleine baut ja die Gehirne schon um. Und jüngere Leute sind ja, je früher sie damit in Kontakt kommen, desto empfänglicher dafür natürlich und desto mehr wollen sie das auch. Das heißt, das ist hundertprozentig eine Generationenfrage.
Sehr, sicher auch so.
Da, man müsste, nein, nicht man müsste, sondern vielleicht gibt es dann auch Dopaminarchitektur sozusagen, weil das ist ja im Moment im Realen nehmen ja die meisten die Architektur gar nicht wahr.
Das wäre ein interessantes Thema fürs Episode Nummer 329 in ein paar Jahren.
Interessant, also man sagt ja, wir leben ja in einer Welt vom exponentiellen Wachstum, was die Technologie betrifft. Und wenn das so ist, dann würde es das bedeuten, dass in den nächsten 4 Jahren wir einen technologischen Fortschritt erleben werden, der 100 Jahre bedeutet. Und da fragt man sich natürlich, was bedeutet das für die Architektur? Weil die Architektur ist ja eigentlich ein relativ langsames Feld. Also wenn man daran denkt, dass architektonische Projekte ja eigentlich Jahre dauern, um fertig zu werden, wie kann die da mithalten?
Ich glaube, sie tut das insofern, also nicht gestalterisch, sondern, also du siehst es der äußeren Hülle nicht an und auch nicht den Räumen, aber vielmehr der Energieeffizienz zum Beispiel. Wenn ich mir anschaue, wenn ich zum Beispiel die U-Werte von Bauteilen berechne, dann kommen da alle 2 Jahre neue Grenzwerte raus, die irgendwie eingehalten werden können. Und das ist schon arg. Und das ist natürlich dem technologischen Fortschritt zu verdanken.
Frage ist nur, wenn der technologische Fortschritt so schnell vonstatten geht, dann, wenn du ein Gebäude fertig gebaut hast, ist es schon längst alt. Weißt du, was ich meine?
Ja, dann müssen wir es machen wie die Chinesen und ein Krankenhaus in 3 Wochen bauen. Dann haben wir das Problem nicht.
Aber was schneller werden kann, ist jetzt, das ist natürlich bei etwas, was man baut, so wie du richtig sagst, Toshi, das ist natürlich etwas, was träger quasi ist, weil es natürlich sich auch nicht so schnell wandeln kann, aber vielleicht ist es wirklich ja der technologische Fortschritt, dass du eben gewisse Dinge dann besser umsetzen kannst, neue Werte, die berechnet werden, neue Methoden, um das zu detektieren, schneller darauf reagieren können. Das heißt, wir können immer schneller Daten gewinnen, immer schneller daraus lernen und vielleicht immer schneller ins Adaptieren kommen für das nächste Gebäude. Oder vielleicht findet man dann auch Möglichkeiten, dass man sagt, dass man Architektur auch adaptierbarer macht auf gewisse Messungen reagierend. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es da, so wie man zum Beispiel, wenn du das Stadion vorhin erwähnt hast, wo man sich das T-Shirt kauft, Früher ist man durchgegangen und hat überall geschaut, sind alle Seifenspender voll. Jetzt wird das detektiert und man weiß sofort, ah, okay, ich muss da und dort die Seifenspender auffüllen. Es muss automatisch, wird detektiert, wann muss Seife gekauft werden, wie viel verbrauche ich, wie kann ich das verbessern, wie kann ich das auf ökonomischer Ebene besser machen. Also die Technologie hat auch in der Architektur, glaube ich, viel Potenzial, die jetzt nicht unbedingt auf die Baustruktur abzielt, vielleicht dann auch ja, im Sinne von Adaptierung, aber ich glaube, dass man eben durch diese Hilfsmittel den Lernprozess verschnellert.
Ja, ich glaube außerdem auch, dass Architektur insofern etwas träger bleiben wird, abgesehen jetzt von diesen technologischen Fortschritten, die gewisse Dinge ermöglichen, wie Energieeffizienz oder Tracking oder auch schauen, weiß ich nicht, sich selber messen, wie lange ein Material hält, wann man es tauschen müsste oder was auch immer. Glaube ich, dass die Nutzung von Architektur grundsätzlich kulturell träger ist. Also, dass die Menschen nicht so schnell die Vorstellung aufgeben, was Räume sind und wie sie wohnen wollen. Da ist nur wenig Spielraum über lange Zeit, weil das braucht lange, glaube ich, bis da Veränderungen tatsächlich übergehen können.
Ich finde aber, ändert sich das vielleicht mit der digitalen Welt, weil du es ja quasi schneller spüren kannst als früher. Du musst jetzt nicht warten, um das zu sehen.
Aber spürt man es wirklich?
Jetzt vielleicht noch nicht so ganz, ja. Aber das, wenn das so ist wie in der Matrix, dann schon.
Dann schon, ja. Ja, ist eine sehr spannende Frage, ja.
Ja, da stellt sich dann irgendwann die Frage, wenn ich zum Beispiel, angenommen, die Mietpreise oder was auch immer steigen, du kannst dir keine schöne, unter Anführungszeichen jetzt, Wohnung in einem schönen Gebäude oder ein schönes Haus dir leisten, sondern musst auf die Architektur, das Wohnviertel, das du halt vielleicht nicht so toll findest, zurückgreifen und dort wohnen und denkst dir, na, bevor ich jetzt da ein bisschen eine Verbesserung erziele, kann ich vielleicht zu einem günstigeren Preis meine virtuelle Welt besser aufbauen und verbringe halt mehr Zeit in der, weil da bin ich glücklicher. Also, dass man vielleicht dann sich überlegt, in welcher der beiden Welten baue ich mir quasi ein schönes Haus auf einem schönen Grundstück.
Ich finde natürlich, diese Gedankenexperimente, die gab es ja schon seit den 60er Jahren, dass wir uns irgendwann ausklinken und nur noch in einer virtuellen Welt leben. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil du dort die tatsächliche Interaktion mit Menschen und auch Tieren nicht hast. Du hast das da nicht. Du hast es nicht, mit jemandem am Abend auf der Couch zu liegen. Und wenn ich das Ding abdrehe, um das zu haben, dann möchte ich auch nicht in einem Rattenloch leben. Das heißt, was strebe ich an? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es erstrebenswerter ist, nur quasi in dieser Parallelwelt was Schönes zu haben. Ich glaube, es bleibt mindestens genauso wichtig, wenn nicht, ich glaube, es wird immer wichtiger sein als das andere, dass du es in der realen Welt gut und schön hast.
Drei Antworten dazu. Erstens bin ich voll bei dir. Ich persönlich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass es erstrebenswert ist oder dass das schön sein kann oder toll sein kann oder besser sein kann, weil eben genau diese Erlebnisse fehlen. Und ich glaube auch nicht, dass sich das durchsetzen wird in der Form. Wissen tue ich es natürlich nicht. Zweitens, guter Punkt mit den Tieren. Ja, das habe ich eigentlich noch gar nicht so darüber nachgedacht, aber es stimmt natürlich. Wenn man sich in dieses Metaverse einklingt, das tun dann halt natürlich die Menschen, aber es ist eine rein für Menschen gemachte Welt. Also es ist vielleicht auch interessant, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht Möglichkeiten gibt, sich da dann, aber ja, es ist einfach eine andere Art von Lebensformen, die da drinnen sind. Also Tiere ist vielleicht ein Thema. Aber das Dritte, und das schließt sich dann den ersten Punkt ein bisschen an, ja, dass am Abend auf der Couch liegen mit jemandem, das kann man natürlich nicht. Ja. Aber es gibt ja durchaus, ob das jetzt das ersetzt, stehe ich jetzt mal in Frage, aber es gibt ja durchaus im asiatischen Bereich vor allem diese ja, Lebenspartner quasi, die du dir dann hinprojizieren kannst oder wo du dann, also es gibt durchaus Trends, gerade im asiatischen Bereich, wo man wirklich sieht, dass eigentlich viele Leute sich gar keinen Partner wünschen, weil man dann seinen eigenen Lebensraum mal Kompromisse eingehen muss, sondern dass es teilweise sogar wirklich reicht, virtuelle Kontakte oder vielleicht eine künstlich geschaffenen Freund oder Freundin quasi hat. Also solche Tendenzen gibt es schon. Also ganz ausschließen würde ich das nicht.
Sicher gibt es diese Tendenzen, aber ich glaube nicht, dass sie irgendjemand, dass die dann tatsächlich glücklicher sind. Das ist so ein letzter Ausweg. Und was mir auch noch eingefallen ist, wenn du, ich meine, wenn ich jetzt ein Baby habe, dann kann ich das ja nicht da einspannen, ohne dass ich dieses Individuum spiele. Aber ein Kind ist ja von Anfang an ein Individuum mit Charakterzügen und so weiter. Und die müsste ja ich mir ausdenken. So wie sich der so eine virtuelle Frau oder was, ich weiß nicht, eine Puppe oder so hernimmt, denkt ja der sich die Charakterzüge aus für diese Person. Das heißt, die existiert ja immer noch nicht tatsächlich außerhalb von ihm, auch wenn sie da eine Repräsentation hat.
Ja, stimmt, ja.
Ich habe mal ein Bild gesehen von einer Kuh mit einer VR-Brille und dann hieß es quasi, die sieht dann so grüne Wiesen, damit sie besser Milch geben kann, ne? Und bessere Milch geben kann. Ich weiß nicht, ob das gestimmt hat.
Schon geil, anstatt dass man sie echt auf die Wiese stellt, gell?
Ja, genau. Oh,
wir machen sowas noch.
Aber einen anderen Punkt habe ich noch. Wir reden jetzt viel über die Zukunft, aber diese Technologie ist ja auch interessant für die Vergangenheit, nämlich für die Konservierung von Architektur. Also wir können ja eigentlich Welten wieder erschaffen, die ja schon längst verschollen sind und sie wieder leben.
Ja, als Ersatz des Denkmalschutzes.
Ja, aber auch nur, wie wir glauben, dass es ist, ne? Oder war.
Das stimmt, ja. Wie bei den Dinosauriern, ne?
Ja, es ist ein Spiel. Es ist und bleibt ein Spiel. Das ist nicht mal virtuelle Realität. Es hat nichts, was mit Realität zu tun hat.
Ja, wobei, wir können uns vielleicht gar nicht vorstellen, was in Zukunft noch kommen kann, wie auch. Internet konnte sich auch keiner vorstellen vor gar nicht so allzu langer Zeit.
Ja, zumindest nicht in dem Ausmaß, ja.
Und deswegen, wer weiß, wo das alles hinführen kann. Ich hätte dann noch vielleicht zum Abschluss noch ein Zitat von Rim Koolhaas. Und der hat gesagt, Architektur steht mit einem Bein in einer 3000 Jahre alten Welt und mit einem anderen Bein im 21. Jahrhundert.
Die Frage ist, wo kommt das dritte Bein hin?
Ja. Diesem Zitat will ich dann unseren heutigen Podcast beenden. Und Jenny, danke fürs Plaudern.
Danke dir.
Ja, danke dir.
Und wir hören uns dann das nächste Mal.
Alles klar. Also dann. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.